Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Die Wurzeln des Unternehmens aus Gelsenkirchen liegen in der Wasserwirtschaft. Aber auch bei erneuerbaren Energien, Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blau-Grün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
Nachhaltigkeit als gesellschaftliches Konzept liegt im Trend, so ist der Eindruck. Dabei ist der Gedanke, dass es dauerhaft falsch ist, über die eigenen Verhältnisse zu leben, eigentlich nicht neu, wenn wir ehrlich sind. Der Club of Rome hat schon vor 50 Jahren etwa die Grenzen des Wachstums beschrieben. Die Brundtland-Kommission definierte die Generationengerechtigkeit. Im Jahr 2021 hatten wir Fridays for Future als breite Bewegung der Gesellschaft. Und wir haben eine Regierung, die Klimaschutz im Kern ihres Handelns sieht. Die erste, meines Wissens. Und doch, ein Krieg erschüttert unser Wertesystem. Er verändert blitzschnell unsere Sicht auf die Sicherheit, auf Globalisierung, aber auch auf so Themen wie Energie. Schutzflächen werden für Landwirte schon freigegeben, zumindest diskutiert. Flüssiggas wird über die Meere geschippt. Fracking, alle diese Themen tauchen wieder auf. Sind wir weiter vom Ziel entfernt als jemals? Passt unser Verständnis von Nachhaltigkeit zu den Ereignissen im Jahr 2022? Können wir Einzelne bei einem so globalen Thema eigentlich überhaupt was bewegen? Über diese Fragen spreche ich heute mit Jörg Andreas Krüger. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Er ist seit 2019 Präsident des NABU, ist aber schon sehr, sehr lange in NGO und in Fragen des Naturschutzes unterwegs. Er ist außerdem Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung. Lieber Herr Krüger, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.
Vielen Dank, ich freue mich auch.
Herr Krüger, was machen Sie so in Ihrer Freizeit, bevor wir inhaltlich werden? Sport oder Musik? Oder haben Sie Freizeit?
Also wenn ich Freizeit habe, dann tatsächlich versuche ich eher Sport zu machen oder ich bin draußen in der Natur.
Welche Art von Sport machen Sie, wenn ich fragen darf?
Naja, zum einen ganz normal Fitnessstudio oder eben draußen im Park Fitnessübungen und alles, was mit Cardio zu tun hat, also Ausdauersport.
Beim Präsidenten des NABU erlaube ich mir die Frage, vielleicht ein bisschen zugespitzt, ist Ihnen der Mensch lieber oder lieber die Natur?
Das ist eine unfaire Frage, weil zum einen brauche ich Menschen um mich rum und ich arbeite wahnsinnig gerne mit Menschen und für Menschen. Und auf der anderen Seite ist Natur echt mein Kraftzentrum. Also wenn es mal eine richtig stressige Phase oder ein stressiger Tag ist, dann brauche ich danach meinen Gang durch die Natur, um sozusagen wieder Batterie aufzufüllen.
Sind Sie dann mit Menschen in der Natur unterwegs oder ist das eher so, dass Sie so jemand sind, der dann alleine durch die Natur streift und Vögel beobachtet vermutlich?
Genau, oft bin ich da mit anderen, mit Freunden unterwegs oder mit anderen Menschen unterwegs. Klar, Vögel beobachten oder kartieren oder Wildtiermonitoring insgesamt zu machen. Ich versuche da einfach auch nach wie vor ein bisschen das weiterzumachen, was ich von Jugendbeinen an als Hobby gemacht habe. Das hat mich ja am Ende zum NABU und auch in meinen jetzigen Beruf geführt.
Ja, Sie haben schon sehr lange für die NGOs und für die Natur gearbeitet. Mögen Sie vielleicht nochmal unseren Zuhörern so Ihre Stationen beschreiben, wie Sie so die letzten Jahre beruflich zum Präsidenten des NABU geworden sind?
Also, eigentlich ist das ja alles immer auch Zufall, was man dann am Ende so geworden ist. Und bei mir war es so, dass ich nach meinem Studium der Landschaftsplanung erst bei einem Abgeordneten im Landtag gearbeitet habe und sich dann plötzlich die Frage stellte, Mensch, was machst du danach? Gehst du in ein Planungsbüro? Und dann kam eben ein Angebot, beim NABU in Niedersachsen anzufangen. Das habe ich dann 5 Jahre gemacht, bin dann danach oft zum NABU-Bundesverband gegangen, habe da den Fachbereich Naturschutz und Umweltpolitik übernommen. Das habe ich dann knapp 10 Jahre gemacht, bin dann mal zum WWF gewechselt, war da unter anderem in der Geschäftsführung für alle Themen, sage ich mal, des ökologischen Fußabdrucks verantwortlich. Also die ganzen Lieferkettenfragen, Soja, Palmöl, Holz, aber auch Klimawandel, Landwirtschaft und sowas. Und 2019 ergab sich dann die Möglichkeit der Kandidatur, wieder zurück zum NABU zu gehen. Ja, und plötzlich ist man dann Präsident.
Gab es irgendwie einen Zeitpunkt, an dem Sie, dann für Sie klar war, es macht Ihnen Spaß, in einer NGO zu arbeiten? Oder ist das etwas, also wussten Sie von Anfang an, dass ein Unternehmen wie eine Gelsenwasser oder so für Sie nicht in Frage kommt?
Nee, überhaupt nicht. Und ich meine, ganz, ganz, ganz am Anfang meiner beruflichen Laufbahn war ich ja sogar mal Verwaltungsbeamter und war im Ehrenamt im Naturschutz aktiv. Also es war für mich eigentlich immer so, in der NGO aktiv zu sein, ist etwas, was man in seiner Freizeit und im Ehrenamt macht. Und erst über den Wechsel, den ich damals dann Ende der 90er hatte zum NABU Niedersachsen, gab es einen ersten Job dann da. Und immer wieder zwischendurch gab es auch die Überlegung zu sagen, Mensch, ist es etwas, wo man sagt, man geht vielleicht in die Nachhaltigkeitsabteilung von einem großen Unternehmen oder irgendwie so. Das hat sich dann aber nie wirklich ergeben und darum bin ich bei den Verbänden geblieben. Und ja, das ist ja auch gut so.
Absolut, wobei natürlich die Unternehmen in der Tat gute Nachhaltigkeitsleute und Nachhaltigkeitsmanager im Moment auch wie händeringend suchen. Sicherlich auch ein Bereich, der in den letzten Jahren erst so richtig groß geworden ist. Der NABU an sich, jetzt sind Sie Präsident, also sind im Grunde an der Spitze eines der einflussreichsten Umweltverbände, möchte ich es nennen, angekommen. Was macht den NABU so besonders? Macht ihn irgendwie was aus im Vergleich vielleicht auch mal zu anderen Umweltverbänden, die es ja auch gibt?
Ja, das ist natürlich jetzt immer eine Generalisierung, die man so sagt. Also zum einen ist es so, wir merken, dass wir beim NABU unglaublich lange Geschichte oft haben. Also der NABU ist 1899 gegründet worden und uns kennzeichnet ja, dass wir sehr, sehr viel Aktivität vor Ort machen mit lokalen NABU-Gruppen. Die sind zum Teil auch schon 100, 120 Jahre alt. Also es gibt ganz viele Ortschaften, in denen es diese Gruppe dann wirklich schon über 100 Jahre gibt, mit einer entsprechenden Tradition, auch was Aktivitäten angeht. Und wir legen nach wie vor sehr, sehr großen Wert darauf, dass wir Freude an der Natur und Freude am Naturerleben und auch den Zugang zum Naturerleben für möglichst viele Menschen erlebbar machen. Das ist etwas, wo wir sagen, wir wollen ganz am Anfang nicht unbedingt gleich sofort über Politik mit Menschen reden, sondern es geht darum, Vögel zu beobachten, zu sehen, dass der Frühling kommt, Freude daran zu haben, was da blüht und fliegt und wächst und gedeiht. Und das ist etwas, was den NABU sicherlich auszeichnet. Und wir sind total froh, dass uns das so gut gelingt. Wir haben nach wie vor knapp 2000 lokale Gruppen, in denen 70.000 Ehrenamtliche aktiv sind. Das ist schon toll.
Wir haben in der Tat, glaube ich, eine der größten Traditionen, eine sehr lange Tradition unter den Umweltverbänden. Wie ist die Zusammenarbeit zwischen den Umweltverbänden? Teilen Sie sich die Themen ein bisschen auf oder sind Sie am Ende doch alle für das Gleiche, stehen für das Gleiche morgens auf oder engagieren sich für dieselben Themen, weil Umweltschutz und Naturschutz der Kern der Arbeit von Umweltverbänden ist?
Es gibt schon eine gewisse Art von Aufgabenverteilung und Aufgabenteilung. Wir machen nicht alle quasi die gleichen Themen in gleicher Intensität zum Beispiel. Und wir versuchen da auch im engen Austausch zueinander zu bleiben. Wissen Sie, ganz viele der Umweltorganisationen haben ja so leicht unterschiedliche strategische Ansätze, wie man Ziele erreichen will. Einige sind eher ordnungsrechtlich organisiert, andere sind eher kampagnenhaft organisiert. Wir im NABU arbeiten eben sehr, sehr stark mit unseren Gruppen und Zentren vor Ort und auch sehr, sehr stark im praktischen Natur- und Umweltschutz. Gleichwohl arbeitet natürlich wahrscheinlich fast jeder Umweltverband zu Fragen des Klimaschutzes, zu Fragen des Naturschutzes. Aber es gibt dann eben Verbände, die zum Beispiel vielleicht nicht zu Fließgewässern arbeiten, während wir da im NABU sehr stark sind. Dafür machen wir momentan ganz, ganz wenig zur Tierhaltung in der Landwirtschaft, während da andere Umweltverbände sehr, sehr stark sind. Also da gibt es schon eine Art von Unterschiedlichkeiten in den Aufgaben. Aber was besonders wichtig ist, ist, wir tauschen uns dazu sehr, sehr gut aus. Gerade zwischen den Umweltverbänden, die hier auch in Berlin aktiv sind, gibt es einen regelmäßigen Austausch zu den aktuellen politischen und inhaltlichen Fragen. Ansonsten würde das ja auch nicht funktionieren.
Wenn Sie die aktuellen politischen Fragen ansprechen, wir haben uns im Zusammenhang mit der politischen Thematik der Nachhaltigkeit kennengelernt, also Nachhaltigkeit, was ja eine Zeit lang eher eine Überschrift war aus meinem Eindruck, aber doch mittlerweile ein regelrechtes politisches Konzept ist, was ganz viel mit auch mit Regulierung unterlegt ist und mit mehr als Gedankengut. Sie sind im Rat für nachhaltige Entwicklung engagiert. Mhm. Was macht der Rat für nachhaltige Entwicklung oder wie sehen Sie Ihre Rolle als politiknahe Institution?
Mhm. Na, der Rat für nachhaltige Entwicklung ist eingerichtet von der Bundesregierung und rein formal ist es zum einen die Aufgabe des Rates, die Bundesregierung zu beraten bei der Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsstrategie in Deutschland. 2015 wurden ja die Sustainable Development Goals von der UN-Vollversammlung verabschiedet. Das ist dann eingeflossen auch in eine deutsche Nachhaltigkeitsstrategie und da zu beraten, das ist eine Kernaufgabe des Rates. In diesem Rat sind dann eben Spitzenvertreterinnen aus Wissenschaft, aus gesellschaftlichen Organisationen und aus Unternehmen drin, sodass man eine Art von Vordiskussion von Themen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Blickwinkeln hat. Und neben diesen klaren Beratungsfragen, wo wir wirklich dann einfach auch Fragen kriegen aus dem Staatssekretärsausschuss, Mensch, was sagt der RNE, der Rat für nachhaltige Entwicklung, zu diesem oder jenem Thema, suchen wir uns immer wieder auch eigenständig Themen, wo wir sagen, das ist jetzt ein so zentrales Nachhaltigkeitsthema, dass wir hier mit einer eigenen Stellungnahme als RNE rauskommen, um in die Politik beratend zu wirken.
Also es gibt ja einige Positionspapiere auch und die Veranstaltungen vom Rat für nachhaltige Entwicklung. Wir hatten auch schon das ein oder andere Mitglied im Gespräch. Jetzt ist es so, es sind ja unheimlich viele Themen von der Vielfalt her. Gibt es ein paar Dinge, die Sie vielleicht auch in der Rolle des Präsidenten des NABU für wichtiger halten als andere? Also so eine Art Ankerthemen, Key-Themen, dem sich die anderen Themen so ein Stück weit unterordnen müssen?
Ja, das ist tatsächlich spannend, weil wenn man sich zurück überlegt, wie die Diskussion zur Nachhaltigkeit begonnen hatte, dann gab es ja immer dieses Drei-Säulen-Modell, wo man heißt, Nachhaltigkeit erreicht man, wenn wir Ökologie, Soziales und Ökonomie in Einklang bringen. Wenn man genauer hinschaut, dann ist es ja eher eine Hochzeitstorte, die sozusagen aufeinander aufbaut. Wir brauchen resiliente Ökosysteme. Wir brauchen widerstandsfähige, leistungsfähige Ökosysteme, weil wir als Menschen davon leben und wirtschaften, dass uns Ökosysteme mit fruchtbarem Boden, mit Trinkwasser, mit Wasserspeicherung und diesen ganzen Ökosystemdienstleistungen versorgen. Darauf aufbauend, auf funktionierende Lebensgrundlagen, bilden sich Gesellschaften und Gesellschaften ihrerseits betreiben dann Ökonomie. Und das heißt, momentan sehe ich es tatsächlich wirklich als echt kriegsentscheidend letztlich an, dass wir sagen, wir müssen unsere Lebensgrundlagen in einen Zustand versetzen, dass sie widerstandsfähig sind, sich an den Klimawandel anpassen können, dass wir trotzdem genug Wasser in der Landschaft haben, dass unsere Wälder weiterhin CO2 speichern, Sauerstoff produzieren, Wasserspeicherung machen, Erosionsschutz sind und uns mit Rohstoffen ausstatten und gleichzeitig Lebensraum für viele Tiere und Pflanzenarten sind. Wenn wir das außer Acht lassen, und manchmal hat man den Eindruck so, dass gerade die Klima- und die Naturschutzdebatte gegeneinander ausgespielt werden sollen. Aber wenn wir das außer Acht lassen, dass wir unsere Lebensgrundlagen stabilisieren müssen, dann werden wir am Ende große, große Probleme haben, wie wir ja in Deutschland schon gesehen haben, jetzt anhand der zwei Dürrejahre und den fast 500.000 Hektar Wald, die wir verloren haben infolge dieser Dürre.
Aber wo Sie das denn, also das ist natürlich ein sehr, sehr spannender Punkt. Ich hätte jetzt auf die klassische Lehre rekurriert, wo man ja immer die Diskussion geführt hat, ja, Soziales, Ökonomisches und Ökologie müssen in allen drei im Gleichklang sein. Da gibt es natürlich viele, die gerade ökologisch motiviert sind und sagen, naja, das ist aber dann wieder so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Im Grunde ist das Entscheidende der Umweltschutz oder die Ökologie. Ich habe Sie jetzt auch so verstanden, dass im Grunde das natürlich auch aus Ihrer Sicht ein entscheidendes, wenn nicht sogar vielleicht das entscheidende Thema ist, ist ja auch absolut nachvollziehbar. Aber Sie sprechen gerade den Clash so ein bisschen an zwischen Klimaschutz und Naturschutz. Der ist ja in den letzten Jahren so ein bisschen eskaliert, gerade so vielleicht an dem Punkt der Energie und der Windenergie, noch ein paar andere Fragen. Ist das eine schwierige Diskussion für einen Umweltverband, der da das globale Wohl mit dem Wohl vor Ort abwägen muss? Oder stecken da noch andere Überlegungen dahinter, warum man sich beispielsweise vielleicht auch sicherlich zu Recht schwer tut mit solchen Themen wie Windausbau?
Ja, also sagen wir so, da gibt es schwierige Themen vor Ort, das ist sicherlich richtig, aber eigentlich verwundert mich immer und verärgert mich mitunter auch, dass wir Nebenpunkte diskutieren. Wenn man sich die ganze Frage der Energieversorgung anschaut und wenn wir sagen, wir wollen erneuerbare Energien, wir wollen die naturverträglich, dann haben wir da ja schon eine gewisse Historie an schlechten Entscheidungen. Mhm. Wenn ich mich erinnere an die Förderung von Biogas, gerade in Norddeutschland, oft verbunden damit, dass dann Biogasanlagen aufgebaut wurden, Grünland umgebrochen worden ist, auch auf organischen Böden, also dem, was man Moorböden nennt, und wo es dann viele Studien gibt, die zeigen, dass allein über das, was der Umbruch von diesem Grünland an CO2 verursacht hat, dass man das in der gesamten Laufzeit auf 20 Jahre von so einer Biogasanlage nicht wieder reinwirtschaftet, dass es also quasi eine klimaschädliche Subvention war, diese Biogasanlage aufzubauen, dann zeigt das, wie schnell man da auch in falsche Fahrwasser kommt. Und bei Windkraft ist es auch so. Wir diskutieren in der Gesellschaft ganz, ganz viel und auch im Naturschutz die Frage von Ausnahmen im Artenschutz, die manchmal erforderlich sind, weil gefährdete Arten wie der Schreiadler durch Windkraftanlagen im Risiko stehen, getötet zu werden. Das Ganze lässt sich aber natürlich lösen in dem Moment, wo man sagt, man sucht sich vor allem die Standorte für Windkraft aus, die einigermaßen konfliktarm sind. Konfliktfrei gibt es in so einem eng besiedelten Land wie Deutschland wahrscheinlich nirgendwo. Und das ist etwas, wo wir als Verbände und wo auch die Fachwelt immer wieder sagt, wir brauchen eine vernünftige, überregionale Auswahl dieser Windkrafteignungsgebiete oder Windkraftvorranggebiete, wo wir eben gucken, was gibt es für Interessen aus dem Landschaftsbild, aus dem Naturschutz, aus den Siedlungsabständen und. Und diese Diskussion, die führen wir in Deutschland ganz, ganz wenig, weil in vielen Bundesländern es diese Planungsinstrumente nicht mehr gibt, weil sich da auch keiner die Mühe machen will, da wieder ranzugehen, weil das auch zähe Prozesse sein können. Und man geht eher den Weg, dass man sagt, ach, wir überlassen das mal so ein bisschen dem freien Spiel der Kräfte, gucken, wo wir Windkraftinteressenten haben, gucken, wo wir Grundeigentümer haben, die vielleicht auch Fläche zur Verfügung stellen. Und dann wundert man sich am Ende dabei, dass man zum Teil eben auch in besonders sensiblen Ecken landet, wo es dann dazu führt, dass unglaublich viel Planung gemacht werden muss, unglaublich viel gutachterlich geklärt werden muss und am Ende auch unglaublich viel Ausnahmen von Tötungsverboten und dann Kompensationsmaßnahmen gemacht werden müssen.
Also das heißt im Grunde ja, wir reden zu viel über solche Ausnahmesfelder von schwierigen Regionen und zu wenig über eine Abschichtung, dass man im Grunde erstmal dort zubaut, wo vielleicht jetzt mal gerade auf den ersten Blick keine gefährdeten Arten direkt wieder bedroht sind.
Ja, und ich meine, wenn man sich das dann anschaut, dass man, dass die Bundesländer sich da weitenteils auch verweigert haben. Ich meine, in Bayern gilt bisher eine 10-H-Regel zu Wohnbebauung. Das heißt, Windkraft muss immer die 10-fache Kipphöhe der Narbe der Windkraftanlage zu einer Wohnbebauung haben. Damit macht man ein Land natürlich komplett dicht. Und in Nordrhein-Westfalen gibt es ähnlich weitreichende Abstände. Und dann gibt es noch die Abstände zu Denkmalschutzgründen und es gibt die Abstände zu hier Richtfunkfeuern. Und solche Sachen kommen jetzt erst langsam unter dem Druck des russischen Angriffskrieges, kommen die in Bewegung. Und so sind jetzt zum Beispiel mal die Abstände zu diesen Richtfunkfeuern reduziert worden auf dem Maß. Aber ich meine, das ist eine Diskussion, die ist 15 Jahre alt. Und das ist das, was mich total verärgert.
Ja, also das ist übrigens eine Diskussion, die uns auch schon seit Jahren beschäftigt und da könnte man wirklich auch abendfüllend drüber sprechen, warum da so viel Hartleibigkeit ist, um diese Richtfunkthematik zur Flugsicherheit mal abzubauen. Da scheint sich jetzt aber ja auch ein bisschen was zu tun. Hoffentlich kann man jetzt nur so aus Projektierersicht sagen. Insgesamt muss ich sagen, als Bürger hat man immer so den Eindruck, wir sind in einer deutlich umweltfreundlicheren Welt, die mehr auf die Dinge, auf die Natur und auf die Arten achtet als früher. Die Artenvielfalt und die Biodiversität gehen aber trotzdem dramatisch zurück. Gibt es immer wieder die mahnenden Rufe. Stimmt das und woran liegt das?
Ja, das stimmt. Und das liegt global daran, oder es liegt insgesamt daran, dass wir als Menschen unglaublich viel Natur verbrauchen. Sie kennen sicherlich alle die Zahlen, dass man sagt, an nachwachsenden Ressourcen, also an dem, was wir von Ackerflächen, von Wiesen, aus Wäldern und aus Fischgründen hören und holen, da verbraucht die Menschheit momentan global die Ressourcen von 1,7 Planeten. Wir haben aber nur den einen und das heißt, wir leben im Prinzip von der Substanz. Das führt dann dazu, dass wir global so viel Wald verlieren. Wir haben seit Anfang der 90er irgendwie knapp 180 Millionen Hektar Wald verloren. Das ist so, dicker Daumen, anderthalb Mal die Fläche Südafrikas. Das sind die Größenordnungen. Und Treiber dieses Waldverlust zum Beispiel ist unter anderem die Umwandlung in Palmölplantagen und in Sojafelder für unsere Schweinefutterung oder bei Palmöl eben für das Beimischen im Tank oder als Grundstoff für viele, viele Lebensmittel und viele Reinigungsmittel. Also wir verbrauchen halt unglaublich viel mehr, als der Planet zur Verfügung stellen kann. Und so ein bisschen ist das hier in Deutschland ein ähnliches Muster. Wir haben eine wahnsinnige Intensivierung der Landwirtschaft gesehen in den letzten 20 Jahren. Die Schläge sind größer geworden, Hecken sind verschwunden, gleichzeitig viel Stickstoffaustrag ins Grundwasser und in die Böden und hoher Pestizideinsatz, sodass am Ende eben die Insektenpopulationen zusammenbrechen und wir selbst bei so Allerweltsvogelarten wie der Feldlerche oder der Rauchschwalbe immer so 50, 60 bis 90% Bestandsverluste haben seit dem Mitte der 90er Jahre. Und das sind Systeme, die kippen dann irgendwann. Also so eine Art hält das lange aus, geht immer leichter zurück und weicht immer weiter zurück. Aber irgendwann ist dann so die Minimumpopulation auch erschöpft und dann bricht sie weg. Und dann ist sie einfach weg. Und die Arten, da gibt es ja dann immer wieder auch die Diskussion, ja, brauchen wir denn die Rauchschwalbe und brauchen wir diese oder jene Art? Da sage ich immer wieder, Leute, macht euch das klar. Die Arten sind ja mit den Ökosystemen eng vernetzt und die haben bestimmte Funktionen. Schwalben fressen Insekten und reduzieren damit zum Beispiel vielleicht Kalamität und Schädlingsdruck, den wir jetzt wieder mit mehr Pestiziden einsetzen müssen. Diese mehr Pestizide wirken dann wieder auf das Bodenleben und auf andere Dinge. Also Arten sind immer auch ein Symbol dafür, wie es dem Ökosystem geht, in dem sie leben. Und in dem Moment, wo ich sehe, dass immer mehr Knotenpunkte aus diesem Netzwerk des Lebens, das die Arten bilden, wo alles miteinander vernetzt ist, und wenn immer mehr dieser Knotenpunkte wegreißen, dann reißt eben irgendwann auch das ökologische Netz. Und deswegen sind die Arten eigentlich gute Frühindikatoren und Warnindikatoren darauf, dass wir bei uns echt ein Problem uns selber geschaffen haben, weil wir mit Fläche und mit Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft aber auch, so schlecht umgegangen sind.
Das ist aber natürlich auch eine sehr, sehr menschen- oder anthropogene Sichtweise auf die Welt. Also das ist ja eigentlich ein Unding, dass man argumentieren muss, dass eine Art bleibt damit, dass sie Nutzen hat. Oder das zweite Argument, dass ohne sie auch noch 5 andere Arten wegfallen. Eigentlich müsste ja die Tatsache, dass etwas in der Natur besteht, an sich nicht rechtfertigen, dass es das Recht hat, weiter zu existieren, oder?
Das stimmt, das würde ich persönlich für mich auch auf jeden Fall so sehen. Das ist eine Frage der ethischen Werthaltung. Das gibt Menschen, die das vielleicht nicht so hoch priorisieren, wie ich es priorisiere, dass ich sage, der Eigenwert der Natur und damit letztlich so dem alten Schöpfungsgedanken, nach dem Motto Schöpfung bewahren heißt Leben bewahren, diesen Eigenwert zu achten und zu wahren, das ist mir sehr wichtig. Für alle diejenigen, die sozusagen noch ein Sachargument zusätzlich brauchen, ist dann die Argumentation eben zu sagen, naja, mit jeder Art, die verschwindet, schaden wir uns selbst, nehmen wir uns Zukunftschancen und müssen unglaublich viel Geld und Energie und technischen Aufwand in den ökologischen Schaden dann wieder investieren.
Flächenverbrauch ist ja ein Riesenthema, auch der neuen Koalition. Wir bauen Deutschland zu, habe ich letztens wieder das Zitat gehört. Funktioniert das mit Nachhaltigkeit überhaupt? Oder müssen wir anders über das Thema Wohnen nachdenken, vielleicht mehr verdichten, weniger Wohngebiete neu ausweisen?
Naja, ich glaube, wir werden das machen müssen. Und ich meine, Sie haben es ja zu Recht angesprochen, wir bauen uns Deutschland zu und wir bauen uns die Zukunft zu. Wir sehen, dass in vielen Kommunen jetzt die letzten Baugebiete ausgewiesen und danach sind die Flächenreserven erschöpft. Wir sehen immer noch ganz, ganz viel Schaffen von Gewerbeflächen auf Vorrat, weil jede Gemeinde scheint noch ein freies Gewerbegebiet haben zu wollen, nur in der Hoffnung, dass da dann irgendwann nochmal das große Ding passiert. Und am Ende ist es so, wir machen das alles auf guten landwirtschaftlichen Böden, diskutieren jetzt unter dem Zug der Ukraine-Krise wieder, wie kriegen wir denn die Welt ernährt, wie machen wir das denn, aber gleichzeitig nutzen wir eben Fläche sehr, sehr großzügig, schaffen es nicht, zum Beispiel für Wohnbebauung in die Innenverdichtung von Gemeinden und Städten zu gehen, schaffen es nicht, eine gute Nachnutzung für zum Beispiel Gebäude aus den 40er, 50er Jahren zu schaffen, die jetzt vielleicht frei werden über die Generationennachfolge, wo man sagt, was ist denn ein adäquates Wohnen in einem Haus, das natürlich damals anders konzipiert worden war. Aber wie kriegt man das hin? Nein, es müssen alle immer auf die grüne Wiese an den Ortsrand. Und das ist halt endlich. Also wenn es etwas gibt, was erkennbar endlich ist, dann ist es Fläche in so einem dicht besiedelten Land wie Deutschland. Und es ist endlich im Hinblick auch auf die Frage von, wie viel Probleme schaffen wir uns dazu. Ne? Also wenn jede Fläche, die ich versiegle, führt dazu, dass ich wieder Regenwasser abführen muss. Das führt dann eben dazu, dass eben die Bodenspeicherung des Wassers und der Rückhalt und die Grundwasserneubildung alles aus dem Lot kommt. Und all diese Fragen hängen so ein bisschen in der Luft, weil wir eine Entscheidungshoheit haben, die sehr stark kommunalisiert ist. Und da natürlich jede Kommune sagt, Mensch, ich möchte, dass die Kinder meiner Einwohner auch bei uns bleiben können und einen Wohnraum finden. Und am einfachsten ist es da dann eben immer zu sagen, ich ziehe auf die grüne Wiese und baue noch ein Neubaugebiet zusätzlich raus. Die Bundesregierung hat im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie gesagt, wir wollen auf einen Flächenverbrauch von 30 Hektar pro Tag. Wir haben momentan das Doppelte in Deutschland. Und am Ende werden uns da vor allem finanzielle Modelle helfen. Also auf der einen Seite ist es sicherlich die Frage einer jede Gemeindeverwaltung, braucht ihr das wirklich und prüft euch da? Und zum Zweiten muss man halt die Kosten, die damit fürs Ökosystem und für die Natur und für alles Mögliche verbunden sind, muss man den Grundstückspreisen oben mit aufschlagen, sodass es am Ende sehr, 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 sehr teuer sein wird, in Zukunft noch Fläche zu versiegeln. Das ist der Weg, den wir da gehen müssen, damit wir zu diesem Netto-Null an Flächenverbrauch kommen, das wir dringend brauchen.
Wir hatten hier mal ein anderes Mitglied des Rates für nachhaltige Entwicklung, der Professor Alexander Bassen. Der hat bei mir in Glasklar das Folgende gesagt.
Dass nachhaltige Veränderungen nur durch die gesamte Bevölkerung getragen werden kann, das ist nichts, was man zentral entscheidet und dann umsetzt, sondern es ist ein Zusammenspiel zwischen der politischen Ebene und uns allen in der Bevölkerung.
Wie kriegen wir das am besten gesteuert? Brauchen wir dafür mehr Ordnungsrecht, also gesetzliche Vorgaben, oder ist Überzeugung, also Freiwilligkeit aus Ihrer Sicht der bessere Schlüssel, um Nachhaltigkeit in die Köpfe reinzubekommen?
Das ist eine spannende Frage, weil wir ja Beispiele dafür haben, dass es durchaus mal funktionieren kann. Und auf der anderen Seite ganz, ganz viele Beispiele, wo wir wissen, na, diese ganzen Sonntagsfragen dazu, wie viel ökologische Lebensmittel man nun kauft oder nicht, findet sich dann nachher an den Ladenkassen ja dann doch noch nicht so wieder. Und ich glaube, man muss einen Zwischenweg haben. Wir brauchen auf der einen Seite natürlich etwas, was der Staat regelt. Also Gesellschaften setzen einen Rahmen für nachhaltige Entwicklung, den muss man ausdiskutieren, und Politik setzt dann einen Ordnungsrahmen aus Gesetzen, Verordnungen, Subventionen und Strafen. Und in dem Moment, wo wir sagen, wir möchten, dass Menschen ihre Lebensstilentscheidungen treffen, wird man das ganz, ganz viel zum einen natürlich über Bildung für Nachhaltigkeit machen müssen, zum anderen aber eben auch über Angebote und über Preise. Ich komme mehr und mehr zu dem Schluss, dass man sagen muss, okay, wenn wir wollen, dass Menschen sich nachhaltig entscheiden, dann werden wir eben unnachhaltige Dinge teurer werden lassen müssen. Und damit tun wir uns in der politischen Diskussion scheinbar aber momentan sehr schwer. Ein schönes Beispiel ist ja immer der Fleischkonsum. Das heißt immer, wir müssen vom Fleischkonsum runter. Zum einen, weil wir eben 8 oder 9 Kalorien brauchen, um eine Kalorie per Fleisch zu erzeugen. Das heißt, wir brauchen unglaublich viel mehr pflanzlichen Input, um eben tierisches Protein zu produzieren. Dafür werden eben über 2 Millionen Hektar Soja angebaut in Südamerika, nur für die deutsche Tierhaltung. Dort werden damit zum Teil Wälder gerodet, da werden ursprüngliche Lebensgemeinschaften und Communities, die da gewirtschaftet haben, verdrängt und so weiter. Und das Zweite ist, dass wir eben hohe gesundheitliche Folgekosten haben, weil dieser hohe Fleischkonsum, den wir in Deutschland und in allen OECD-Staaten haben, nicht gesund ist. Der macht uns krank. Herz-Kreislauf-Krankheiten, Gefäßkrankheiten, alles kommt dabei zusammen. Wir haben ungefähr 60 Kilo Fleischkonsum pro Kopf und Jahr in den OECD-Staaten, und die Ernährungswissenschaftler und auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt die Hälfte. So viel mal dazu. Und wir kriegen es nicht hin, zum Beispiel die Mehrwertsteuerabsenkung für Fleisch zurückzuführen. Das ist eine Subvention. Wir haben ja normalerweise 19% Mehrwertsteuer. Für Fleisch ist das reduziert. Und selbst diesen kleinen Schritt zu sagen, wir wollen, dass weniger Fleisch konsumiert wird und dass bewusster Fleisch konsumiert wird, dafür ein kleines Preissignal zu setzen, das kriegen wir in der Politik nicht hin, weil dann aus falsch verstandenem Traditionalismus würde ich das nennen, wo dann wieder so kommt, ja, Fleisch ist doch das Recht, ne, und Fleisch ist ein Stück Lebensqualität, war früher mal so ein Werbespruch und. Da werden dann im Prinzip Kulturkämpfe ausgefochten, weil die eigentliche Trennlinie und die eigentliche Kampflinie ist ja, können wir weiterleben, wie es war? Damit würden wir, wenn man es in Klammern setzt, weiter auf Kosten des Rests der Welt leben, weil wir in Deutschland eben über unsere hohe Marktmacht auf Kosten vieler anderer Länder leben. Oder müssen wir uns auch in Deutschland ändern? Und das ist eigentlich seit 2015 beantwortet, als auf internationaler Ebene die Sustainable Development Goals beschlossen worden sind. Da hieß es eben, auch Deutschland ist ein Entwicklungsland, was Nachhaltigkeit angeht. Und das ist die Kampflinie und die Diskussionslinie in der Politik und wahrscheinlich auch in Teilen der Gesellschaft. Nachhaltigkeit ist eben mehr als am Jahresende zu spenden.
Ich fand, da gab es eine beachtliche Entwicklung. Es gab nach der Ukraine-Krise, so dass nachdem der Krieg begonnen hat von Russland, sehr schnell die Reflexe, auch bei uns im Nordrhein-Westfälischen Landtag, dass die Düngevorgaben jetzt gelockert werden müssten und dass die Landwirtschaft ja genügend Schwierigkeiten hätte nun mit der Getreidekrise und dass man die Regeln jetzt teilweise zurückdrehen müsste. Haben Sie das mitbekommen?
Nee, das ist aber witzig. Und ich musste am Anfang auch wirklich zweimal hinhören, um zu verstehen, was da diskutiert worden ist, weil ich konnte es gar nicht glauben. Wir wissen, dass wir eine Klimakrise haben. Wir wissen, dass wir eine Natur-, eine Biodiversitätskrise haben mit den ganzen Detailaspekten von Nitrat im Grundwasser, von Erosion in die Oberflächengewässer mit all den Stofffrachten und so weiter und so weiter. Und das hat die Landwirtschaft in eine große Krise geführt. Es hat im letzten Jahr eine Zukunftskommission Landwirtschaft gegeben, die war von der Bundesregierung eingerichtet worden, weil die Landwirtschaft in einer großen Krise ist, weil die Intensivierung und dies auf Kosten der Natur leben auch der Landwirtschaft nicht gut getan hat, es einen fortgeschrittenen Strukturwandel gibt, es Schwierigkeiten bei der Hofnachfolge gibt und. Und die erste Diskussion, die dann ist, wenn eine Erschütterung kommt, ist, oh, jetzt lass uns doch bitte nochmal mehr zu den Dingen zurückgehen, die uns so richtig in die Krise geführt haben. Das fand ich intellektuell schon echt ein bisschen schwierig. Und wenn man sich dann so ein bisschen wieder beruhigt hat, nachdem man sich erstmal eine Runde aufgeregt hat, dann ist es ja so die Frage, wie gehen wir mit den Flächen um? Was machen wir denn mit der Landwirtschaftsfläche? Und da lohnt dann der Blick ins Detail. Also aktuell diskutiert wurde, dass wir 2% Biodiversitäts- oder Greening-Flächen der Landwirtschaft wieder in die Produktion nehmen, damit wir mehr Ernährung produzieren können. Nächstes Jahr wären es dann 4% der Flächen. So, wenn man sich dann aber anschaut, dass wir über 40% der Ackerböden in Deutschland werden nur für Futtermittel, also nur für Schweine, Hühner und Puten und Kühe angebaut. Auf 15% wird Biogas angebaut, auf 8% wird Biosprit angebaut. Das heißt also, die Frage, wie wir zu mehr Ernährungsproduktion kommen, für eine pflanzenbasierte Ernährung, die hängt nicht so sehr an den 2% oder 4% der Flächen, die jetzt verhindern, dass Gewässer weiter belastet werden und die dazu führen, dass wir das Ökosystem stabilisieren und die Klimawandelanpassung erleichtern, sondern wir müssen uns die Frage stellen, können wir uns das noch leisten? Unser schlechtes Gewissen über die Klimabilanz im Verkehrssektor dadurch zu beruhigen, dass wir 4,4% Beimischungsquote haben im Spritbereich und dafür eben wertvolle Ackerböden machen. Ich meine, wir brauchen die Mobilitätswende und die Klimawende im Verkehr sowieso. Ich glaube, wir müssen so schnell wie möglich aus dieser Zwangsbio-Verspritung hinaus, damit die Flächen frei werden. Denn die Dimensionen global sind gigantisch. Wenn man sich das anschaut, haben Russland und die Ukraine insgesamt so 61 Millionen Tonnen Weizen jährlich auf den Markt geworfen für den Export aus ihren Ländern heraus. Das ist natürlich schon eine riesengroße Zahl. Wenn man sich dann aber anschaut, dass die USA allein 127 Millionen Tonnen Mais, also mehr als das Doppelte, pro Jahr nutzen, um ihre Ökobilanz im Verkehrssektor durch Beimischung in Sprit aufzuhübschen, dann sieht man mal, was für Dimensionen das hat. Also auch hier, nur weil wir es nicht gewohnt sind und nicht wollen, dass sich an unserem Mobilitätsverhalten was ändert, weil unglaublich viele große, schwere SUVs gefahren werden, weil wir von den Flottenverbräuchen und von den individuellen CO2-Ausstößen der Autos nicht runterkommen. Da haben wir uns dann als Lösungsweg diese Beimischung aus Biosprit angeguckt und haben uns als Gesellschaft entschieden, dass es auch besser als eine Verhaltensänderung ist, doch quasi so ein bisschen die Lösung mit dem Biosprit. Das werden wir uns auf Dauer nicht leisten können. Deswegen müssen wir da jetzt schnell raus. Und das Ärgerliche und das ein bisschen Unglückliche ist, dass wir ganz, ganz viele Themen haben, die wir jetzt uns anschauen, wo wir merken, naja, eigentlich wissen wir das seit 20 Jahren. Ne? Auch diese Tank- oder Teller-Diskussion hatten wir in den Nullerjahren schon mal sehr groß. Und wir hatten auch diese Trog- oder Teller-Diskussion schon ganz groß. Aber wir haben es ausgesessen. Wir haben uns nicht bewegen wollen als Gesellschaft. Deswegen brauchen wir jetzt zum einen den Druck, der auch in der Politik dazu führt, dass die Diskussionen endlich mal offen geführt werden und man eine vernünftige Rahmensetzung macht. Und dann brauchen wir Preissignale, um diesen Rahmen auszufüllen, damit eben derjenige, der sich naturschädlich und nachhaltigkeitsschädlich verhält, deutlich mehr zahlen muss als derjenige, der es nicht tut.
Wir scheinen uns ja tatsächlich in so einem Zyklus von Krisen zu bewegen gerade. Sagen wir nach Corona schon wieder eine mindestens genauso ernsthafte Krise. Jetzt gibt es aber doch auch Leute, die sagen, das kann zumindest ein paar Dinge beschleunigen. Sicherlich die Energiewende, die jetzt Schub zu bekommen scheint, ist aber vielleicht auch in anderen Fragen von Nachhaltigkeit jetzt ein Umdenken zu sehen. Also ist da ein Treiber, der da durch die Ukraine oder die Russland-Krise entsteht?
Tja, das ist ja dieses böse Wort von der Krise als Chance. Das mag man schon als bei Lebensratgebern nicht lesen. Und angesichts der Bilder, die wir momentan jeden Tag in den Nachrichten sehen, bleibt einem das ja echt im Halse stecken. Aber natürlich ist es so, dass Krisen dazu führen, dass Menschen und vor allem menschliche Gesellschaften aufwachen. Wir haben ja das Spannende, dass wenn man mit den einzelnen Menschen spricht, dann wird ganz vieles verstanden und dann gibt es vielleicht auch eine individuelle Handlungsbereitschaft. Aber sobald wir es im gesellschaftlichen Kontext tun, scheint es immer eine Mehrheit zu geben, die sich fragt, warum denn gerade ich, wenn der da hinten oder die da vorne das und das ja trotzdem noch macht. Und das führt dann zu dieser Immobilität in der gesellschaftlichen Diskussion. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was bei den anderen Krisen, die wir so haben, also gerade Klimakrise passiert, dann merken wir ja, dadurch, dass die Klimakrise spürbar geworden ist, dadurch, dass eben Fließgewässer im Sommer vielleicht mal nicht mehr schiffbar sind, dadurch, dass die Wälder gestorben sind und. Dadurch haben sich Veränderungsoffenheiten ergeben. Und jetzt im Hinblick auf den Krieg und auf die Situation, die wir geopolitisch haben, da fürchte ich, dass wir einfach uns werden anpassen müssen, weil es in unserer Realwelt jetzt massiv die Veränderungsdrücke und die Einschläge gibt durch zusammenbrechende Lieferketten, durch das Ende der billigen Energie, von der wir ja gerade in Deutschland vergleichsweise komfortabel gelebt haben und was uns durch diese ganzen auch wirtschaftlich ja auf der Ebene der Welt gesehen zumindest schwierigen Jahre gebracht hat, die Nullerjahre und die Zehnerjahre. Das ist jetzt vorbei. Und die Auswirkungen, also der Krieg wirkt ja weit über die Region Ukraine hinaus, weil sich eben jetzt so eine Grundkonstante der globalen Politik und der geopolitischen Ordnung verändert hat. Und selbst wenn der Krieg morgen vorbei ist oder vorbei sein sollte, wird es ja so sein, dass das Vertrauen in internationale Zusammenarbeit, in Multilateralismus, in international fein ziseliert, gut aufgestellte Lieferketten und Wertschöpfungsketten, dieses Vertrauen ist ja unrettbar jetzt erstmal weg. Das heißt, wir werden unsere Lieferketten wieder robuster machen müssen. Das bedeutet auch eine Re-Regionalisierung wird damit einhergehen. Das hat dann wieder was mit Wertschöpfung zu tun, mit Preisen und all diese ganzen Sachen. Also ich glaube, dass der Anpassungsdruck, den wir uns ausgesetzt sehen, dass der sehr, sehr stark werden wird. Und wir müssen jetzt eigentlich, wenn wir unser Lebensmodell in Deutschland erhalten wollen, müssen wir wieder nach vorne kommen. Wir müssen aus meiner Sicht diejenigen sein, die nachhaltige Wirtschaftsmodelle und nachhaltig tragfähige Zukunftslösungen produzieren und anbieten können für die Welt. Die müssen wir entwickeln. Weil ansonsten ja die große Frage ist, wo kommt denn die Wertschöpfung her für das, was wir als Gesellschaft an Wertschöpfung in den vergangenen Jahren zumindest gebraucht haben, um das alles zu finanzieren. Also das werden jetzt sehr harte Jahre und viele von den Dingen, die jetzt sozusagen unter dem Druck der Entwicklung, unter dem Druck der Fakten gemacht werden müssen, hätte man besser vorher antizipiert und angehen können. Denn viele der Themen wie die Klimawandelanpassung, der Ausbau der Energiesysteme, das nicht abhängig machen von wenigen Säulen des Energiesystems und all diese Dinge, das wusste man ja vorher. Es war halt nur so schön bequem, es nicht anzugehen. Und diese Bequemlichkeit, die ist, denke ich, jetzt vorbei.
Lieber Herr Krüger, ich finde das eine sehr spannende Diskussion. Wir müssen auch so langsam auf die Zielgerade kommen. Ich habe eine Abschlussfrage auch an Sie, wie an andere, alle anderen Gäste auch. Wenn Sie eine Frage hätten, die Sie Ende des Jahres gerne glasklar für sich beantwortet hätten, welche Frage wäre das aus Ihrer Sicht?
Wie kriegen wir den Schutz von Klima und Natur sozialverträglich organisiert?
Lieber Herr Krüger, das ist eine sehr gute Frage. Ich hoffe, dass wir sie beantwortet bekommen. Wir versuchen alle das Fenster zu nutzen, die Möglichkeiten, dass wir in Sachen Nachhaltigkeit ein Stück weit weiterkommen, dass wir als Gesellschaft ein Umdenken bekommen. Und ich denke, der NABU macht hier eine sehr wichtige Arbeit, bei der ich Ihnen und auch in unserem gemeinsamen Wirken alles Gute wünsche.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Wir haben das in der Hand, dass es sich zum Besseren wendet. Und von daher ist es ein Appell an uns alle. Und dem kommen wir zumindest im NABU sehr gerne nach. Und ich freue mich, wenn wir mit der Diskussion vielleicht auch bei dem einen oder anderen auf der anderen Seite des Senders, beim Zuhören, das Nachdenken anregen können. Vielen Dank nochmal.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.